Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
Was wäre gewesen?
Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
Ja, hallo liebe Zuhörende, heute wieder der Podcast Was wäre gewesen. Wir sind im April 1972 und zwei Stimmen haben gefehlt, um das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt erfolgreich zu machen. Aber was wäre gewesen, wenn diese zwei Wähler sich anders entschieden hätten? Dann wäre Rainer Barzel Bundeskanzler geworden. Was wäre gewesen?
Ja, und diese Frage stellen wir heute Professor Dr. Eckhard Konze. Herzlich willkommen, Herr Konze. Sie sind Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Seminar für Neuere Geschichte der Universität Marburg, Philipps-Universität Marburg. Ich könnte jetzt eine lange wissenschaftliche Vita, akademische Vita erzählen. Ich mache es aber relativ kurz und knapp. Sie hatten eine Reihe von Gastprofessuren. Ich glaube, das sollte man ruhig erwähnen, unter anderem in Bologna, Cambridge, Toronto, Utrecht und in Jerusalem. Und vielleicht noch ganz wichtig, Ihre Themenschwerpunkte, denn die beziehen sich vor allem auf die deutsche, die europäische und die internationale Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Und vielleicht sollte man an der Stelle noch ganz kurz erwähnen, dass Sie vor allem auch an der unabhängigen Historikerkommission beteiligt waren, deren Sprecher Sie unter anderem waren zur Aufarbeitung der Geschichte des Amtes. Und ja, diese Publikation ist ja weit rumgegangen, das Amt und die Vergangenheit. Aber heute befragen wir Sie vor allem als Experte sozusagen für die deutsche Geschichte, für die Geschichte der Bundesrepublik. Dazu haben Sie unter anderem auch publiziert das Buch Die Suche nach Sicherheit, eine Geschichte der Bundesrepublik von 1949 bis in die Gegenwart. So viel zu der Person Eckhard Konze, zu unserem heutigen Gast. Und wie immer in unserem Podcast fragen wir zunächst, Herr Konze, was denn tatsächlich 1972 im April passiert ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können. Und gerade auch dieses Thema Willy Brandt Misstrauensvotum 1972 hier heute diskutieren zu können. Also am 27. April 1972, das ist das präzise Datum, immerhin jetzt auch schon mehr als 50 Jahre her, das muss man sich gelegentlich vergegenwärtigen. Also am 27. April 1972 beantragte die CDU-CSU-Opposition im Deutschen Bundestag dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt, das ist gerade schon angeklungen, gemäß Artikel 67 des Grundgesetzes das Misstrauen auszusprechen und an seiner Stelle, also an Brandts Stelle, den damaligen Oppositionsführer Rainer Barzel zum Bundeskanzler zu wählen. Dieser Antrag, es war im Übrigen der erste solche Antrag in der Geschichte der Bundesrepublik, scheiterte. Zwei Stimmen fehlten der Union, um die notwendige absolute Mehrheit zu erreichen. Willy Brandt blieb Bundeskanzler an der Spitze einer sozialliberalen Regierung aus SPD und FDP. Und nach einer dann im weiteren Verlauf wenige Wochen später gescheiterten Vertrauensfrage, die Willy Brandt selbst gestellt habe, um Neuwahlen zu ermöglichen und um klare Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu schaffen. Nach dieser Vertrauensfrage kam es am 19. November 1972 zu vorgezogenen Bundestagswahlen, aus denen SPD und FDP, also die Regierungskoalition, als klare Sieger hervorgingen, ihre Koalition fortsetzten, letztlich bis ins Jahr 1982, wenn auch dann seit 1974 nicht mehr unter Willy Brandt als Kanzler, sondern unter Helmut Schmidt als Bundeskanzler. Und also man muss sich schon vergegenwärtigen, dass dieser 27. April 1972 wirklich einer der dramatischsten Momente in der Parlamentsgeschichte der Bundesrepublik gewesen ist. Und um diese Dramatik, aber auch die Bedeutung dieses Ereignisses richtig einschätzen zu können, muss man vielleicht doch sozusagen zu Beginn noch mal einige Jahre zurückgehen, zurückblenden. Mindestens würde ich sagen, zu den Bundestagswahlen des Jahres 1969, September 1969. Und damals waren in diesen Bundestagswahlen zwar die Unionsparteien stärkste Fraktion geworden, aber SPD und FDP konnten dennoch gemeinsam eine Regierung bilden gegen die Unionsparteien, die aber eben nur über eine sehr hauchdünne Mehrheit, letztlich 5 Sitze, 5 Stimmen verfügte im Bundestag. Die Enttäuschung auf der Seite der Unionsparteien war groß. Man fühlte sich zunächst noch als Wahlsieger, aber musste dann doch akzeptieren, dass nach den Regeln sozusagen parlamentarischer Mehrheitsbildung SPD und FDP eine Regierung, eine Koalitionsregierung bilden konnten. Hauchdünne Mehrheit aber. Trotz dieser hauchdünnen Mehrheit charakterisierte aber eine enorme Aufbruchstimmung die Regierungsbildung im Herbst 1969 und auch den Beginn dieser sozialliberalen Koalition mit Willy Brandt als Bundeskanzler, mit dem FDP-Vorsitzenden Walter Scheel als Vizekanzler und Außenminister. Denn nach 20 Jahren unionsgeführter Regierungen in der Bundesrepublik seit 1949 stellte nun eben erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die SPD den Bundeskanzler. Man sprach von einem Machtwechsel. Schon damals war das ein Begriff in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und man kann es auch noch in eine weitere Perspektive rücken. Zum ersten Mal seit 1930, also seit der Schlussphase der Weimarer Republik, stand nun ein Sozialdemokrat mit Willy Brandt, ein Sozialdemokrat an der Spitze einer deutschen Regierung. Also das schon sozusagen 1969 als historisches Ereignis. Und diese Aufbruchstimmung, die spiegelte sich dann auch noch einmal in besonderer Weise in der ersten Regierungserklärung von Willy Brandt, wenige Wochen nach der Wahl, Ende Oktober, am 28. Oktober 1969. Wir wollen mehr Demokratie wagen, war einer der Kernsätze, immer wieder zitiert seither, einer der Kernsätze dieser Regierungserklärung. Oder ein anderer wichtiger Satz: Wir stehen nicht am Ende der Demokratie, ist gemeint, wir stehen nicht am Ende, wir fangen erst richtig an. Ein anderer wichtiger Kernsatz. Und mit Sätzen wie diesen verband sich nun tatsächlich eine von Anfang an umfassende innenpolitische und gesellschaftspolitische Reformagenda im Zeichen von gesellschaftspolitischer Demokratisierung und Liberalisierung. Zahlreiche Gesetzesvorhaben dieser sozialliberalen Regierung in den Jahren seit 1969 spiegeln das auch wieder. Die Liberalisierung des Strafrechts, nicht zuletzt das Sexualstrafrecht, Stichwort Homosexualität beispielsweise, zeigen das. Das Ehe- und Familienrecht wird deutlich liberalisiert. Der Sozialstaat wird noch weiter ausgebaut, Arbeitslosenversicherung etc. Also all das ist Teil dieser Innengesellschaft, sozialpolitischen Reformagenda. Und diese Agenda sorgt insbesondere dann auch im Bundestag bei der Opposition, bei den Unionsparteien sozusagen für massiven politischen Widerstand. Aber die Opposition, die Unionsparteien sind auch empört, gerade im Hinblick auf diese Regierungserklärung: Mehr Demokratie wagen, wir fangen erst richtig an. Und man sieht im Grunde genommen in den Unionsparteien die demokratische Aufbauleistung der Union seit 1949, insbesondere auch unter Konrad Adenauer, gar nicht angemessen, gar nicht richtig gewürdigt. Aber es gibt eben auch darüber hinaus einen massiven Dissens im Hinblick auf die gesellschaftspolitischen Vorstellungen, das Bild von Ehe und Familie, die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Das kommt eben noch hinzu, sodass von Anfang an in diesem Bundestag seit 1969 eine sehr konfrontative, eine sehr konflikthafte, spannungsgeladene Stimmung herrscht, die natürlich noch verstärkt wird, sozusagen durch diese Situation der sehr, sehr, der hauchdünnen Mehrheit der sozialliberalen Koalition. Hinzu tritt aber dann noch, und das ist sozusagen vielleicht dann sogar der Bereich, der den Konflikt wirklich dann besonders heftig werden lässt und der dann auch direkt führt auf das Misstrauensvotum von 72, der sozialliberale Aufbruch in der Deutschland- und Ostpolitik mit dem Begriff sozusagen der neuen Ostpolitik immer wieder verbunden und charakterisiert. Diese neue Ostpolitik ist nicht ganz so neu, wie es dieser Begriff insinuiert. Es gibt Ansätze, die reichen in die 60er Jahre zurück. Die reichen auch zurück bereits in die Phase der Großen Koalition 66 bis 69. Aber es gibt doch jetzt sozusagen eine ganz neue Dynamik der Deutschland- und Ostpolitik unter den Auspizien der sozialliberalen Koalition. Da geht es tatsächlich um die Anerkennung der nach 1945 in Europa und speziell in Deutschland entstandenen Konstellationen der Teilung, auch der Existenz zweier deutscher Staaten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch die Anerkennung des territorialen Status quo, der Grenzen, wie sie sich in Europa nach 1945 im Zeichen des Ost-West-Konflikts herausgebildet hatten, einschließlich, und das ist in der deutschen Diskussion besonders wichtig, einschließlich der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als der polnischen Westgrenze. Und das sind natürlich alles Themen, sozusagen, die extrem konfliktgeladen sind und die diese Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition dann tatsächlich sehr, 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 sehr scharf und sehr, sehr konfrontativ werden lassen, trotz aller Gemeinsamkeiten und trotz des Vorlaufs auch schon in der Zeit der großen Koalition. Da waren erste Schritte gegangen worden, aber es war doch auch deutlich geworden, 1968, 69, dass die Gemeinsamkeiten von Union und SPD doch sich relativ schnell erschöpft hatten, dass die Union auch bei aller Bereitschaft, auch ostpolitische Schritte zu gehen, nicht so schnell handeln, nicht so schnell agieren konnte in diesen Zusammenhängen, wie es die SPD beispielsweise wollte. Das war wichtig. Die Union brauchte einfach viel mehr Zeit, um sich zu lösen gewissermaßen vom Erbe der Ära Adenauer und den Osten- und Deutschlandpolitischen Prinzipien dieser Politik, die Hallstein-Doktrin, der Alleinverteidigung, Vertretungsanspruch. Das war keine Entwicklung in der Union, obwohl es natürlich auch da entsprechende Stimmen gab, die von heute auf morgen in Gang hätte gebracht werden können. Und das erklärt sozusagen dann auch das Problem zwischen Union und SPD in diesen ost- und deutschlandpolitischen Kontexten, die dann mit dem Begriff der neuen Ostpolitik eben auch überschrieben werden. Diese Dynamik der neuen Ostpolitik äußert sich zuerst im Kontext dann auch frühe 70er Jahre, der sogenannten Vertragspolitik, Verträge letztlich zwischen der Bundesrepublik, der Sowjetunion, aber auch Polen, später der Tschechoslowakei zur Anerkennung der nach 1945 entstandenen Grenzen, aber eben auch immer Gewaltverzichtsabkommen. Das sind die beiden wesentlichen Elemente dieser Vertragspolitik. Wichtig, August 1970, der erste dieser Verträge, der sogenannte Moskauer Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion, dem dann wenige Monate später im Dezember 1970 der Warschauer Vertrag der Bundesrepublik mit Polen folgt am 7.12. Und das ist natürlich auch der Tag, das Datum des berühmten Kniefalls von Willy Brandt in Warschau am Ehrenmal des Warschauer Ghettos am 7. Dezember 1972. Da wird auch gewissermaßen gerade in dieser deutsch-polnischen Dimension die vergangenheitsbezogene Dimension der Ostpolitik deutlich. Also mit ihren Zielen, wenn man so will, Frieden, Sicherheit einerseits, aber Versöhnung gewissermaßen auch mit Blick auf den Nationalsozialismus, die nationalsozialistischen Verbrechen, den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust andererseits. Entwicklungen, die gewissermaßen die Bundesrepublik im Westen bereits gegangen war, die aber jetzt sozusagen nachgeholt werden, auch in Richtung Osten, nicht zuletzt in Richtung Polen, als erstes Opfer gewissermaßen der nationalsozialistischen Aggression 1939. Dafür erhält dann im Übrigen Brandt ein Jahr später, 71, auch den Friedensnobelpreis für diese Friedenspolitik, Vertragspolitik als Friedens- und Versöhnungspolitik. Aber so sehr er im Ausland dann auch geehrt und gewürdigt wird für diese Politik, so massiv, so heftig ist die Kritik an Brandt in der Bundesrepublik, innenpolitisch, gesellschaftlich, und zwar nicht nur mit Blick auf den Kniefall, auch der wird kritisiert, durfte Brandt knien, wird dann gefragt, aber auch mit Blick sozusagen auf die Verträge mit Moskau, mit Warschau und ihre Inhalte, die Anerkennung der Grenzen, nicht zuletzt der Oder-Neiße-Linie, die Anerkennung auch der Existenz der DDR, der Zweistaatlichkeit, die sich damit verbindet. Ist das, so wird ihm vorgeworfen, ist das nicht der Verzicht auf die Wiedervereinigung, wie sie doch in der Präambel des Grundgesetzes auch steht? Eine hochkonfrontative, auch hochemotionale, emotionalisierte Debatte, die sich einmal mehr verbindet, auch mit sehr heftigen persönlichen Angriffen auf Willy Brandt, wo einmal mehr, wo wieder auch seine Biografie, seine Emigration, sein Exil in der Zeit des Nationalsozialismus thematisiert wird, aber wo auch von Verzicht und von Verrat gesprochen wird. Das ist fast die politische Rhetorik, könnte man sagen, wieder der Weimarer Republik, gerade mit diesen Begriffen Verzicht und Verrat. Das kocht hier nochmal auf, das kocht hier nochmal hoch. Letztmals, könnte man sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und in diesem Klima und angesichts dieser Entwicklung kommt es eben dann, und das ist wichtig für das Misstrauensvotum, zu einer Reihe von Fraktions- und Parteiwechseln im Bundestag. Und zwar sowohl eine Reihe von eher nationalliberal orientierten FDP-Politikern als auch eine kleine Gruppe von SPD-Politikern, gerade aus vertriebenen Kontexten, vertriebenen Funktionären, wechseln die Seite und erklären sozusagen entweder ihren Austritt aus den Parteien oder erklären gewissermaßen im Bundestag nicht mehr mit der sozialliberalen Regierung stimmen zu wollen. Das ist die Situation, in der dann tatsächlich an einem bestimmten Punkt, das wird absehbar, Ende 71, Anfang 72, die Koalition nicht mehr über eine Mehrheit, rein rechnerisch nicht mehr über eine Mehrheit im Bundestag verfügt. Und das ist der Hintergrund, jetzt schließt sich gewissermaßen der Kreis, das ist der Hintergrund für das Misstrauensvotum, das dann bekanntlich scheitert. Zwei Stimmen fehlen am Ende völlig unerwarteterweise. Die Reaktion von Rainer Barzel ist auch bildlich festgehalten, sozusagen dieses versteinerte Gesicht, dieser Schock, der ihm in das Gesicht geschrieben ist angesichts dieser Niederlage. Wir wissen heute, dass mindestens zwei Unionsabgeordnete bestochen worden sind, und zwar von der Stasi, also aus Ost-Berlin, von der DDR bestochen worden sind, mit Blick auf ihr Wahlverhalten. Das gab schon früh entsprechende Vermutungen in den 70er Jahren, aber bestätigt wurde das letztlich erst in den Jahren dann nach 1990. Aber heute wissen wir das relativ klar. Willy Brandt bleibt also Kanzler, er übersteht dieses Misstrauensvotum. Es folgt die Vertrauensfrage, die Auflösung des Bundestages, und es kommt dann eben zu diesen Neuwahlen im November 72, immer auch als Willy-Wahlen charakterisiert und bezeichnet. Auch ein Begriff der Zeit, da zeigt sich die sozusagen sehr starke Personalisierung dieser Wahlen und auch des Wahlkampfes, der sehr, sehr stark auf Willy Brandt sozusagen als die charismatische Persönlichkeit, den charismatischen Politiker zugeschnitten wird. Und diese Wahl wird eben auch geführt, dieser Wahlkampf wird auch geführt als eine Art Plebiszit über die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition. Beides wirkt zusammen. Die sozialliberale Koalition wird nicht nur bestätigt, sondern erhält eine sehr, sehr klare Mehrheit im Bundestag, was dann auch die Grundlage bildet für die bis dahin ja noch nicht erfolgte Ratifikation, die parlamentarische Ratifikation des Moskauer Vertrages, des Warschauer Vertrages. Es wird dann auf den Weg gebracht, sozusagen mit dieser Mehrheit, auch der Grundlagenvertrag mit der DDR, sozusagen der nächste Baustein dieser neuen Ostpolitik. Und hinzu kommt dann gewissermaßen auch noch als fast letzter Baustein der Prager Vertrag mit der Tschechoslowakei, Bundesrepublik und DDR. Dafür ist dieser Grundlagenvertrag die Voraussetzung, die wechselseitige Anerkennung auch, werden in die UNO aufgenommen 1974. Also auch das gehört zu den Konsequenzen dieses Wahlsieges von Ende 72, dieses Gewinns der Wahlen. Der Bundeskanzler selbst, um das vielleicht kurz noch zu Ende zu führen, Willy Brandt wirkt trotz dieses Wahlsieges und trotz sozusagen der Mehrheiten, über die er jetzt verfügt, angeschlagen, erschöpft, geschwächt geradezu. Die Dynamik, die seine erste Kanzlerschaft charakterisierte, scheint in der zweiten Kanzlerschaft, die auch nur noch 16 Monate dauerte, bis ins Frühjahr 1974, fast völlig verloren gegangen zu sein. Wie gesagt, es bleiben ihm auch nur noch wenige Monate. Willy Brandt tritt im Frühjahr 1974 vor fast genau 50 Jahren zurück. Anlass ist eine Spionageaffäre, die Affäre Guillaume, Günter Guillaume, ein DDR-Spion im Kanzleramt in der unmittelbaren Nähe Willy Brandts. Aber das ist nur der Anlass für diesen Rücktritt. Es gibt, glaube ich, tiefere Gründe, die nicht zuletzt auch in den wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen dann spätestens seit 1973 liegen. Stichwort Ölpreiskrise, Ölpreisschock, die auch der Reformpolitik, die ja auch kostenintensiv ist, die schlicht teuer ist, den Boden unter den Füßen wegziehen. Also die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel, könnte man vielleicht sagen. Das bremst die Reformdynamik, die Brandt eben verkörperte. Brandt wird auch vor diesem Hintergrund in seiner eigenen Partei zunehmend kritisiert, auch von anderen mächtigen SPD-Politikern, Helmut Schmidt, sein Nachfolger dann als Kanzler, Herbert Wehner, der auch offen auch in den Medien Brandt angreift, geradezu diskreditiert. Also das sind jenseits der Affäre Guillaume, würde ich sagen, die Gründe, die dann Brandt im Frühjahr 74 zum Rücktritt bewegen. 7. Mai 74 ist der Tag des Rücktritts von Willy Brandt. Wenige Tage später, am 16. Mai, wird dann Helmut Schmidt zu seinem Nachfolger gewählt. So viel vielleicht sozusagen diese Tour d'horizon, um einfach dieses Misstrauensvotum auch noch einmal etwas einzuordnen.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt viel gehört. Innenpolitische Aufbruchsstimmung, Grenzen akzeptieren, Verträge abschließen, Versöhnungspolitik. Was wäre jetzt gewesen, wenn er die Kanzlerschaft verloren hätte? Hätte dann alles zur Disposition gestanden? Wie wäre es dann gekommen?
Das ist natürlich die spannende Frage und ich finde es auch eine hochinteressante Frage. Also man kann ja mal sozusagen ganz klein beginnen. Also am 27. April 72 wäre zunächst einmal, das ist ja das Erste, was man festhalten muss, wäre Rainer Barzel gemäß Artikel 67 des Grundgesetzes, also völlig legitim und auf sozusagen der Basis der Verfassung, wäre Rainer Barzel zum Bundeskanzler gewählt gewesen. Punkt. Das muss man erstmal konstatieren. Er wäre dann damit der fünfte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen, nach Adenauer, Erhard, Kiesinger und eben Willy Brandt. Es hätte sich angeschlossen, sozusagen zunächst ganz profan, die Aufgabe der Regierungsbildung. Vermutlich hätte die Union über eine, wenn auch sehr, sehr knappe, absolute Mehrheit im Bundestag verfügt durch diese Partei- und Fraktionswechsel, die es ja im Vorfeld des Misstrauensvotums gegeben hatte. Aber es wäre erneut, sozusagen wie unter Brandt, eine hauchdünne Mehrheit gewesen. Man muss vielleicht auch hinzufügen, Rainer Barzel selbst als Oppositionsführer beziehungsweise dann eben auch als Kanzler war in seiner eigenen Partei, war in der Union keineswegs unumstritten. Er war nicht der sozusagen allseits akzeptierte Parteiführer, obwohl er Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender war. Es gab andere mächtige Politiker sozusagen auch aus der alten Ära Kurt Georg Kiesinger, der frühere Bundeskanzler, der für eine eher konservative Politik der Beharrung stand, auch in den deutschland- und ostpolitischen Kontexten. Dann aber jüngere aufstrebende Politiker, nicht zuletzt Helmut Kohl, für eine Politik sozusagen stärker der Bewegung, auch der Modernisierung. Also die Position Barzels als Kanzler wäre durchaus auch in der eigenen Partei prekär gewesen. Also was seine Regierung, auch seine Regierungsbildung nicht einfach gemacht hätte. Wenn man jetzt so die unterschiedlichen Politikbereiche durchgeht und vielleicht zunächst den Blick auf die Fragen der Innen- und Gesellschaftspolitik richtet, wird man mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass diese sehr dynamische Reformpolitik der Regierung Brandt auch als Demokratisierungs-, als Liberalisierungspolitik vergleichsweise rasch an ihr Ende gelangt wäre. Dafür hätte es keine Mehrheit gegeben in der Union. Die Union stand auch, das war ja schon vor 72 klar, für eine Politik, die sich gegen diese enorme Reformdynamik richtete. Also da wäre vermutlich zumindest der Kurs nicht fortgesetzt worden, was nicht zwingend bedeutet, dass gewissermaßen Gesetzgebungsvorhaben und Entscheidungen der Vorgängerregierung rückgängig gemacht worden wäre. Aber die Reformdynamik wäre doch sozusagen deutlich gebremst gewesen. Ja, sie wäre vermutlich zum Erliegen gekommen. Was das bedeutet hätte, sozusagen auch nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, ist eine hochspannende Frage. Wir wissen mittlerweile, wie stark auch schon sozusagen allein das Misstrauensvotum gegen Brandt auch auf massiven Protest in der Öffentlichkeit, auch auf der Straße im Übrigen stieß. Also was es bedeutet hätte, wenn nun ein Unionsbundeskanzler, wenn Rainer Barzel als Bundeskanzler sozusagen diese Reformpolitik, die auch in starkem Maße sozusagen noch rekurrierte auf diese Aufbruchs- und Veränderungsdynamik von 1968, wenn das zum Stillstand gekommen wäre, das ist sozusagen eine interessante Frage. Es hätte in der Konsequenz Proteste gegeben, öffentliche Proteste, Demonstrationen. Es wäre zu Konflikten gekommen mit erheblicher Konfrontativität, fast sozusagen wieder anknüpfend auch an 1967, 68. Das scheint mir durchaus realistisch, so unter der Überschrift gewissermaßen auch Aufbruch, gesellschaftlicher Wandel, gesellschaftliche Veränderung versus Beharrung versus Rückschritt. Das wäre gewissermaßen vermutlich die Konfrontationslinie, die gewesen angesichts dann einer solchen Politik. Ich bin sicher, es hätte einen erheblichen medialen, aber eben auch einen Druck seitens auf der Straße gegeben, eben mit Protest, mit Demonstration. Gerade die junge Generation, das wissen wir, stand ganz überwiegend, zumindest mit deutlicher Mehrheit, auf der Seite Brandts und der sozialliberalen Reformpolitik, hatte ja nun auch in der ersten Legislaturperiode Brandts, hatte die junge Generation, Stichwort Senkung des Wahlalters sozusagen, auf 18 Jahre mehr politische Mitsprache erhalten. Also die junge Generation wäre sicherlich sozusagen zum Träger des Protests gegen eine Unionsregierung geworden. Auch die Gewerkschaften beispielsweise darf man nicht unberücksichtigt lassen. Die Frage ist, hätte es möglicherweise massive Streikbewegungen, fast politische Streiks gegeben, um gewissermaßen auch gegen den Abbruch der Reformpolitik, die ja auch Sozialstaatspolitik gewesen war, sich auszusprechen. Also das Klima sozusagen, das ohnehin schon aufgeladen war, hätte sich vermutlich noch weiter verschärft, wäre noch politisch noch konfrontativer geworden unter einem Bundeskanzler Rainer Barzel. Das wäre jetzt gewissermaßen die Überlegung zunächst mal für die innen- und auch gesellschaftspolitische Dimension. Wenn wir jetzt den Bereich der Ost- und Deutschlandpolitik uns vor Augen führen, dann sehe ich nicht, dass diese Ost- und Deutschlandpolitik von einem Tag auf den anderen abgebrochen worden wäre. Aber ich sehe doch eine deutliche Verlangsamung. Also die Dynamik, auch das Tempo, das die Regierung Brandt-Scheel an den Tag gelegt hat, das hätte eine Regierung Barzel, eine unionsgeführte Regierung, so nicht mitvollzogen. Einfach aus dem Grund, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, die Union brauchte viel länger, um sich gewissermaßen aus der Ära Adenauer, aus dem Schatten der Ära Adenauer zu lösen. Also eine Verlangsamung des Prozesses, zumal die Union auch deutlich gespalten ist in dieser Frage. Es gibt sozusagen progressivere Stimmen in der Union, aber es gibt eben auch sozusagen sehr beharrliche, sehr, sehr, sehr konservative Stimmen. Und das ist natürlich hoch prekär und sehr schwierig angesichts sozusagen hauchdünner Mehrheitsverhältnisse. Es wäre vermutlich dennoch vielleicht in sozusagen etwas langer Zeit und auch noch mit anderen Begleitdokumenten zu diesen Verträgen früher oder später auch zu einer Ratifikation gerade des Moskauer, des Warschauer Vertrages gekommen, aber vermutlich nicht in der Geschwindigkeit, wie das die sozialliberale Koalition durchgeführt hat. Das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Ost- und Deutschlandpolitik ja keine ausschließlich nationale Politik gewesen ist. Wir verstehen diese Politik ja nur, wir können sie nur verstehen, wenn wir sie in den weiteren Kontext der allgemeinen sozusagen Entspannungspolitik, der ostwestlichen Détente-Politik der späten 60er, frühen 70er Jahre einbetten. Das ist also eine Politik, die sich auch vollzieht, das ist für die Bundesrepublik ja wichtig, sozusagen im Schulterschluss mit den USA, im Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten. Und gerade die Unionsparteien sind ja nun die Partei, die seit 1949 gewissermaßen den Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten zum Kern fast ihrer politischen, vor allem auch außenpolitischen und sicherheitspolitischen Identität gemacht haben. Insofern ist es auch schwer vorzustellen, dass eine CDU-CSU völlig zurückgerudert wäre, weil das eben auch bedeutet hätte, den Schulterschluss mit einer détente-orientierten amerikanischen Regierung auf das Spiel zu setzen. Aber Verlangsamung sozusagen des Prozesses, eine Entschleunigung des Prozesses, das scheint mir schon wichtig. Die Frage ist, was hätte das bedeutet für die Politik gegenüber der DDR? Möglicherweise wäre der Grundlagenvertrag nicht so schnell unterzeichnet worden, wobei auf der anderen Seite es auch ein erhebliches Interesse der Bundesrepublik gibt, gewissermaßen auch angesichts des gestiegenen politischen Gewichts beispielsweise in die Vereinten Nationen aufgenommen zu werden. Das geht aber nur sozusagen, wenn man auch die DDR anerkennt. Also da sozusagen sind die Handlungsspielräume dann auch einer Unionsregierung, wären sozusagen nicht unendlich weit, nicht unendlich groß gewesen. Man muss eben immer mitdenken, diese Bundesrepublik agiert nicht im luftleeren Raum, sozusagen als autonomer nationaler Staat, sondern sie agiert in einem internationalen Kontext, der auch sozusagen aus dem auch Zwänge hervorgehen und der sozusagen die Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten durchaus auch einengt oder beschränkt, zumindest aber mit bestimmt. Also das scheint mir sozusagen der Punkt oder die Perspektive im Blick auf die Außen- und Deutschlandpolitik zu sein. Eine zurückhaltendere Ostpolitik könnte man vielleicht sagen. Auch ja, eine Politik des Wandels, der Anerkennung auch des territorialen Status quo der DDR, aber vielleicht mit etwas weniger Annäherung. Um dieses Barsche Diktum Wandel durch Annäherung von 1963 zu zitieren, das ja ganz wichtig ist für die sozialliberale Ostpolitik. Wandel ja, Anerkennung, aber vielleicht eben etwas weniger Annäherung. Das ist ja eine Entwicklung, die uns heute wieder sozusagen auch im Lichte des Ukraine-Krieges und der deutschen Russland-Politik nach 1990 beschäftigt, sozusagen, wie viel Annäherung tatsächlich braucht eine Deutsch, erst sowjetische, dann deutsch-russische Politik, ist nicht irgendwann das gilt vor allem für die Zeit nach 1990, ein Maß an Annäherung, an Nähe überschritten worden, was dann tatsächlich auch eine expansive Politik Russlands dann spätestens in der Ära Putin auch motiviert und wahrscheinlicher gemacht hat. Also das sind ja genau die Punkte, wo sich auch gegenwärtig die Diskussion über die neue Ostpolitik der Regierung Brandt, Scheel mit der Diskussion über deutsche Russlandpolitik bis eben an die Schwelle der Gegenwart auch verbindet. Also da wäre möglicherweise eine Unionspolitik sozusagen durch etwas weniger Annäherung charakterisiert gewesen. Wenn man an wichtige Dokumente der Zeit denkt, schon beispielsweise im Vorfeld des Moskauer Vertrages 1970, das berühmte, auch sehr wichtige Bahr-Papier, benannt nach Egon Bahr, dem wichtigsten deutschlandpolitischen Berater, auch Stichwortgeber Willy Brandt, wo schon die Rede ist von einer sogenannten Sicherheitspartnerschaft zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Das sind ja fast sozusagen Begriffe, das sind Konzepte, die wir dann auch vor wenigen Jahren im beginnenden 21. Jahrhundert wieder waren. Und das ist genau die Frage, die wir eben auch heute diskutieren. Wie viel Annäherung ist auch moralisch gewissermaßen möglich und angemessen? In welchem Maße stabilisiert denn eine Politik zu starker Annäherung auch die sowjetische Hegemonie über die ostmitteleuropäischen Staaten? In welchem Maße stabilisiert sie autoritäre, diktatorische Regime im östlichen Europa? Das ist ja eine Frage, die Ostpolitik auch in der alten Bundesrepublik bis 1989 begleitet, die gewissermaßen aber ihren Ausgang nimmt in den 1970er Jahren. Es gibt durchaus Stimmen eben in der SPD. Egon Bahr ist vielleicht die wichtigste, die aus der Position sozusagen eines linken Nationalismus sozusagen sehr stark sozusagen das Gewicht auf die Annäherung, auf eine Sicherheitspartnerschaft setzen und den fundamentalen sozusagen Systemgegensatz und auch die sowjetische, dann die russischen hegemonialen Orientierungen sozusagen in den Hintergrund rücken. Das reicht ja dann bis in die 80er Jahre auch, in denen das dann diskutiert wird, auch zwischen Regierung und Opposition. Also das sind die Fragen, die sich hier festmachen lassen und wo man vermutlich in den 70er Jahren unter einem Kanzler Rainer Barzel, um darauf wieder zurückzukommen, sozusagen eine etwas zurückhaltendere Politik erlebt hatte. Man darf übrigens auch, weiterer vielleicht nicht uninteressanter Punkt, die Rolle der Wirtschaft, der westdeutschen Wirtschaft in diesen Kontexten nicht völlig außen vor lassen. Also die neue Ostpolitik der Regierung Brandt geht einher sozusagen mit großen wirtschaftlichen Verträgen. Das berühmte Erdgasröhrengeschäft des Jahres 1970, das uns sehr an Nord Stream 1 und 2 erinnert. Also die Tatsache, dass gewissermaßen westdeutsche Stahlunternehmen, ThyssenKrupp und andere Erdgasröhren, Erdgaspipelines an die Sowjetunion liefern, durch die dann wiederum quer durch Ostmitteleuropa sowjetisches, russisches Gas in die Bundesrepublik geliefert. Das sind genau die Konstellationen sozusagen, die uns auch jetzt im Vorfeld des Ukraine-Konflikts beschäftigt haben. Die Rolle des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft ist vor dem Hintergrund sehr, sehr wichtig. Industrielle wie Otto Wolf von Amerongen, Berthold Beitz, bei Krupp beispielsweise. Also wir können sozusagen auch diese Diskussion nicht verengen auf den politischen Bereich im engsten Sinne. Aber wir merken sozusagen, wie wir über etwas diskutieren, was auch von gegenwärtiger Bedeutung ist. Also insgesamt sozusagen in den beiden Bereichen eine zurückhaltendere Politik, vor allem in der Ost- und Deutschlandpolitik, Zurückhaltung, aber kein fundamentaler Wandel, auch aufgrund der existierenden sozusagen Bewegungs- und Handlungsspielräume, die eben nicht nur national, sondern auch international definiert und bestimmt werden.
Ja, herzlichen Dank, Herr Konze, für dieses tolle Panorama, für dieses wirklich breit gestreute Panorama und wirklich unterschiedliche Politikfelder auch in den Blick nehmende Panorama mit den möglichen Auswirkungen eben eines erfolgreichen Misstrauensvotums. Wir kommen jetzt zu einigen Fragen, sozusagen, die wir Ihnen gerne zu Ihrer kontrafaktischen Erzählung stellen möchten. Und ich mache mal den Aufschlag. Ich fand das jetzt sehr interessant, weil ich habe, Sie haben, wenn man an das Misstrauensvotum denkt, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das ganz stark mit der Ost- und Deutschlandpolitik verbunden gewesen. Sie haben schon gesagt, wie emotional die Diskussion damals war, Verzicht, Verrat, solche Begriffe. Man hat ja immer den, oder ich hatte zumindest den Eindruck, vor allem das war der Auslöser für das Misstrauensvotum. Diese Verzichtspolitik, man würde die Wiedervereinigung aufs Spiel setzen und so weiter und so fort. Jetzt haben Sie aber das ein bisschen anders dargestellt und das fand ich hochinteressant und führt mich auch zu meiner ersten Frage. Denn gleich, also zusätzlich zu dieser Deutsch- und Ostpolitik gehört eben auch die innere Reformpolitik, die innere Liberalisierungspolitik, die Demokratisierungspolitik. Mir stellt sich die Frage, was ist eigentlich hier das, oder was ist hier das Primat? Ist es das Primat der Außenpolitik oder ist es eher das Primat der Innenpolitik? Zugespitzt, wenn die SPD-Regierung unter Brandt auf diese Gesellschaftspolitik insgesamt verzichtet hätte oder sozusagen sie nicht so vorangetrieben hätte, wie Sie es dargestellt haben, was ja eben einem deutlichen Paradigmenwechsel sozusagen in der Bundesrepublik, in der Kultur sozusagen gleichkommt. Wenn sie das langsamer betrieben hätte und trotzdem die Ost- und Deutschlandpolitik so, wie sie sie getan hat, weil sie eben, wie Sie für mich völlig nachvollziehbar dargestellt haben, eben eingebunden war in eine weltpolitische Lage, wäre es dann gar nicht erst zu dem Misstrauensvotum gekommen, wenn die SPD-FDP-Regierung auf diese Reformpolitik verzichtet hätte oder sie nicht so stark forciert hätte, wie sie es getan hat?
Also man muss ja, spannende Frage, aber man muss man, wenn man insbesondere sozusagen auch Willy Brandt auch blickt, sehen, dass für ihn gewissermaßen diese innen- und gesellschaftliche Reformpolitik und die äußere Entspannungs- und Friedenspolitik letztlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Das ist das große Thema auch seiner Nobelpreisrede 1971, in der er genau diesen Punkt macht, dass beide Dimensionen gewissermaßen der Politik, der Reform der Politik, des Wandels der Politik, der Veränderung im Inneren wie im Äußeren zusammengehören, untrennbar miteinander verbunden sind. Er argumentiert da sehr klar sozusagen eine Politik des gesellschaftlichen Wandels auch, von denen auch die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen profitieren, ein größeres Maß an sozialer Gerechtigkeit, Sozialstaatlichkeit, Bildungschancen etc., freie sozusagen auch Möglichkeiten der Selbstentfaltung. Das funktioniert nur in einem Ambiente auch des Friedens und der Sicherheit. Unter sozusagen permanenter Bedrohung und in einer Situation auch der Konfrontativität, auch der äußeren Konfrontativität, ist eine solche Politik gewissermaßen nicht durchzuführen. Und umgekehrt argumentiert er dann, dass gewissermaßen auch diese innere Reform auch eben Möglichkeiten schafft für den äußeren Wandel. Also das gehört bei Brandt zusammen. Und ich würde vor dem Hintergrund auch selbst sagen, es ist keine Primatsfrage, sondern in der Agenda der Koalition von 1969 an unauflöslich miteinander verbunden. Einer der Sätze, die auch immer wieder zitiert werden, lautet ja, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn werden, im Inneren wie nach außen. Also da kann man lange jetzt darüber reden, was das bedeutet, sozusagen diese Idee der guten Nachbarschaft. Aber das bezieht sich sozusagen auf diese untrennbare Verbindung von innerer Reformdynamik und der Politik eines äußeren Wandels. Ganz abgesehen davon, Ganz abgesehen davon wäre vermutlich in der konkreten, in der politischen Situation nach 1969 ein Verzicht auf diese innenpolitische, gesellschaftspolitische Reformagenda gar nicht möglich gewesen. Das ist ja das Programm, mit dem Brandt, aber auch die FDP durchaus Liberalisierung antritt. Das speist sich natürlich auch noch aus den Wirkungen und Nachwirkungen von 1968. Gerade die SPD ist doch eine Partei auch, in die ganz wesentlich sozusagen die Impulse von 1968 der jungen Generation, der studentischen Generation auch einfließen. Also nicht nur bei den Jusos, aber auch bei den Jusos. Aber eine Politik der SPD, die sich gewissermaßen von dieser Reformagenda, dieser Agenda auch des gesellschaftlichen Wandels, der gesellschaftlichen Veränderung, der Liberalisierung verabschiedet, die hätte auch sozusagen in der eigenen Partei sozusagen kaum keine Chance gehabt.
Da würde ich vielleicht gleich mal anschließen, denn meine Frage geht auch noch so ein bisschen in diese Richtung, die innenpolitische Richtung. Sie haben den Druck der Straße auch beschrieben, der ja auch tatsächlich in der realhistorischen Situation da war mit Protesten. Und dieses Misstrauensvotum-Szenario ist ja auch eines der Szenarien in der Ausstellung Roads Not Taken, wo das Szenario, was danach entwickelt wird, wirklich noch extremer ein Bild des Chaos zeigt, bis hin zum Ruf an die Waffen vom Baader-Meinhof, von der Baader-Meinhof-Gruppe, das also sehr ins Extreme geht. Soweit muss man vielleicht gar nicht gehen. Meine Frage aber wäre, wie sieht es aus mit diesem Vertrauen der jungen Generation in das politische System, was ja gerade vielleicht auch durch so einen Prozess wie das Misstrauensvotum und ein Kanzler, der durch so einen Prozess an die Macht gekommen ist, vor dem Hintergrund dem möglichen Rückrollen von bestimmten Reformpolitikprogrammen eine Gefahr wäre, die auch längerfristig eine Gefahr dargestellt hat. Wir sehen das ja dann später auch mit Politikverdrossenheit und man könnte sagen, wir sehen es auch jetzt. Also wie schätzen Sie diese Gefahr ein von dem praktisch einer Desillusionierung der politischen Jugend, wenn man es mal ganz pathetisch formulieren möchte?
Und darf ich da anschließend eine Frage, Herr Konze und Charlotte, die geht genau in die Richtung, nämlich, da wir ja immer in diesen kontrafaktischen Szenarien denken, was wäre denn gewesen? Wäre denn genau das, was Charlotte Lerkes gerade anspricht und was Sie auch eben sozusagen deutlich gemacht haben, wie der Widerstand gegen einen Abbruch dieser Reformpolitik gewesen wäre. Hat man das in der CDU, hat das nicht Barzel selbst sozusagen einmal durchgespielt? Was ist denn, wenn wir das tatsächlich aufhören? Also gab es innerhalb der Union tatsächlich auch solche Überlegungen, was kommt denn auf uns zu, wenn wir das wirklich machen und die Reformpolitik angesichts sozusagen des Zeitgeistes stoppen? Also was wäre gewesen sozusagen in der Union, wenn wir eben die Reformpolitik unterbrechen?
Also es gibt diese Diskussion in der Union durchaus. Ich hatte das ja auch angedeutet, die Union, man darf sie sich nicht zu homogen vorstellen. Es gibt sozusagen dieses verbindende Interesse sozusagen aus der Opposition wieder an die Regierung zu kommen. Aber die Union ist gerade in dieser Zeit sozusagen eine ausgesprochen heterogene politische Gemeinschaft sozusagen mit extrem sozusagen konservativen Kräften auf der einen Seite sehr, sehr beharrend, geradezu rückwärts orientiert, auch was gesellschaftliche sozusagen Ordnungsvorstellungen betrifft, und auf der anderen Seite eine doch sozusagen eine Union, auf dem auch jüngere Politiker, aufstrebende Politiker auf dem so zum Weg zu einer Modernisierung der Gesellschaft, zu der eben auch Liberalisierung gehört. Barzel selbst steht da irgendwo in der Mitte, aber wenn man an nicht nur an Helmut Kohl denkt, sondern auch an Richard von Weizsäcker beispielsweise, damals sozusagen aufsteigende Politiker in der Union, da hat man sozusagen das Spektrum. Und also auch das spricht eben dagegen, dass wir nun wirklich einen kompletten Turnaround in der Gesellschaftspolitik erlebt hätten. Aber es spielt natürlich auch, man ist ja sozusagen nicht völlig isoliert. Man spürt ja die gesellschaftliche Stimmung. Man spürt das mediale Klima. Man spürt auch die Stimmung gerade in der jüngeren Generation und auch die Problematik, die davon ausgeht. Wie gesagt, ich sehe keine bürgerkriegsähnlichen Zustände, Aber das Argument sozusagen auch schon mit Blick auf das Misstrauensvotum, an dessen sozusagen Verfassungsmäßigkeit ja überhaupt kein Zweifel bestehen konnte. Wenn man sich die Bundestagsdebatte am Tag des Misstrauensvotums anhört, da wird dieses Argument ja auch von SPD und FDP-Politikern durchaus ins Spiel gebracht. Dieses Misstrauensvotum ist nicht legitim, weil es hier eine Mehrheit, eine demokratisch erzeugte parlamentarische Mehrheit gibt, der sich auch sozusagen die Bevölkerung mehrheitlich zuwendet. Das darf jetzt nicht sozusagen durch einen Verfassungstrick in Anführungszeichen, darf nicht dieses breite Votum der Bevölkerung gewissermaßen in sein Gegenteil verkehrt werden. Also da sieht man, dass diese Frage verfassungsrechtliche Legalität, Legitimität, demokratische Legitimität auf der anderen Seite, dass das in der Diskussion schon ganz wichtige Fragen sind, dass gerade auch eben die Parteien der sozialliberalen Koalition, diese Stimme der öffentlichen Meinung, die Stimme der Straße, gerade auch als Stimme der jungen Generation, für sich als Argument ins Feld führen. Was sozusagen auf einer anderen Ebene, dann fast schon etwas Demokratie oder Parlamentarismus theoretisch, natürlich eine interessante Frage ist, weil hier gewissermaßen die Möglichkeiten, die Instrumente, die Institutionen der parlamentarisch repräsentativen Demokratie, naja, ausgespielt werden oder zumindest konfrontiert werden mit sozusagen Ideen einer direkten, einer plebiszitären Demokratie, die sich auch sehr stark speist aus Stimmungen in der Öffentlichkeit, auf der Straße. Und damit sind wir sozusagen auf dieser Ebene, auf dieser etwas abstrakteren Ebene, ja durchaus bei Themen, die uns heute sozusagen in noch viel stärkerem Maße fast bewegen. Repräsentative parlamentarische Demokratie einerseits mit ihren völlig nicht nur legalen, sondern legitimen Institutionen und andererseits sozusagen auch der Rekurs, nicht zuletzt der populistische Rekurs auf die Straße, auf die Stimmung der Bevölkerung, auf das Volk, das immer wieder zitiert wird. All da sind wir sozusagen wirklich auch bei demokratietheoretischen Problemen, die uns hier in gewisser Weise in dieser konkreten Situation auch begegnen.
Ja, und das würde ja vielleicht an die Frage anschließen, sozusagen, kann man eigentlich, und da wären wir vielleicht auch bei der Frage, wie wichtig sind Ereignisse und wie wichtig sind Strukturen, wenn man das so ein bisschen gewichtet, kann man eigentlich gegen den Zeitgeist tatsächlich regieren? Das wäre auch so eine Frage, die man vielleicht dann in dem Zusammenhang stellen könnte. Und wenn wir schon mal so ein bisschen geschichtsphilosophisch sind, würde mich interessieren, denn das reizt ja geradezu. Wir haben hier eine ganz konkrete Situation im April 1974. Dieses Misstrauensvotum. Nur zwei Stimmen entscheiden am Ende sozusagen, wie das ausgeht und wie die Geschichte der Bundesrepublik danach weiter verläuft. Es wurde ja lange damals, glaube ich, danach gefahndet, wer sind denn die zwei, die da irgendwie abgewichen sind? Jetzt haben Sie die Stasi erwähnt und das ist ja aus den Protokollen später hervorgegangen, dass die offenbar bestochen wurden, die zwei Unionspolitiker. Jetzt könnte man natürlich aus Sicht der Stasi sagen, das ist ja eigentlich eine Ironie der Geschichte. Und zwar das in doppelter Hinsicht. Zum einen könnte man sagen, erstmal aus der kurzfristigeren Perspektive, das hat die DDR gerne so gewollt, die Ostpolitik, das hat ihr die Anerkennung verschafft, später über die Grundlagenverträge, die sie sowieso angestrebt hat, im Laufe der Nachkriegszeit. Aber im Endeffekt könnte man ja auch sagen, und das wäre dann die Ironie mit Blick auf die DDR sozusagen, hat diese Politik nicht am Ende auch zum Ende der DDR geführt? Sozusagen eben nochmal Stichwort Wandel durch Annäherung. Wie sehen Sie das?
Ja. Also aus dieser Ambivalenz kommt man, glaube ich, auch nicht heraus. Ich meine, ich finde es zunächst mal wichtig, dass wir, das ist ja manchmal das Problem bei der Diskussion auch über die Ostpolitik der sozialliberalen Koalition, dass man sie sofort sozusagen von ihrem Ende her denkt, sprich vom Ende der DDR, von der Deutschen Vereinigung 1990. Und das ist nicht zu vermeiden. Richtige Geschichtsbetrachtung, Geschichtsanalyse ist in diesem Sinne immer retrospektiv und versucht sozusagen historische Entwicklung und Ereignisse auf einen bestimmten Fluchtpunkt, auf einen bestimmten Sehepunkt sozusagen hinzuordnen. Und trotzdem finde ich, manchmal ist es auch wichtig, sozusagen vielleicht ist das ein sozusagen das, was man auch als Historisierung bezeichnen kann, in die Zeit erstmal zurückzugehen und den Versuch zumindest zu unternehmen, sozusagen nicht auf den Fluchtpunkt, auf den Sehepunkt hinzudenken, Stichwort 1990, sondern erstmal in der Zeit auch diese, beispielsweise diese Ostpolitik zu bewerten mit ihren konkreten Zielsetzungen in der Zeit und auch mit den konkreten Wirkungen. Natürlich war Ostpolitik und Deutschlandpolitik, von wem auch immer sie vertreten wurde, sozusagen musste sich immer legitimieren durch die Perspektive Wiedervereinigung. Und deswegen ist dieses Konzept Egon Bahr, Wandel durch Annäherung in dieser ursprünglichen Form ja auch sehr, sehr wichtig. Und man kann ja durchaus auch argumentieren, dass diese Entspannung einen wichtigen Beitrag gebildet hatte. A, natürlich, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend für das, was in der Sprache der Zeit die menschlichen Erleichterungen gewesen sind, das Zusammenleben der Menschen in diesen beiden deutschen Staaten wird einfach erleichtert, Besuchsmöglichkeiten, Reisemöglichkeiten etc. Und zum anderen bilden diese Kontakte und Verbindungen aus der Zeit der Ostpolitik dann tatsächlich auch eine Art Sicherheitsgarantie gegen Rückfälle in eine extreme neue Konfrontativität. Immer mit dem Preis, auch dem moralischen Preis der Anerkennung sozusagen eines diktatorischen politischen Regimes, dem man dadurch gewissermaßen Stabilität verleiht. Und damit verleiht man auch der Repression Stabilität. Das ist der Punkt, wo das dann manchmal spätestens in den 80er Jahren eben auch kippt, wo eben der Primat der Stabilität und der Sicherheit wichtiger ist als beispielsweise das Freiheitsbegehren der Bürgerrechtler, der Dissidentinnen und Dissidenten. Das sind die großen Diskussionen dann auch der 1980er Jahre, gerade mit Blick auf die DDR, aber auch mit Blick auf Polen, wo dann für manche, das muss man dann auch so deutlich sagen, für manche gerade auch sozialdemokratische Politiker eine Bewegung wie Solidarność eher ein Problem, eher ein Störfaktor ist, als eine positive Entwicklung. Also da hat man diese Ambivalenz. Und ich finde es wichtig, sozusagen diese Ambivalenz auch in der Retrospektive und in der historischen Analyse eben beizubehalten und sie nicht gewissermaßen auszulöschen, zu tilgen, die gehört gewissermaßen fundamental auch gerade zu dieser Ostpolitik hinzu. Und wir haben natürlich jetzt sozusagen mit Blick auf die russische Aggressions- und Kriegspolitik seit 2014 und erst recht seit 2022 nochmal wieder einen anderen Fluchtpunkt, nochmal wieder einen anderen Sehpunkt gewonnen, vor dessen Hintergrund sich eben auch der Blick auf die Ostpolitik der 70er, der 80er Jahre wiederum verändert. Das ist ja ganz interessant. Wir haben bis vor einigen Jahren sozusagen Ostpolitik, neue Ostpolitik, vor allem in der Perspektive auf 1990 hingedacht. Was hat diese Ostpolitik zur Wiedervereinigung beigetragen oder nicht beigetragen? Da kann man ja unterschiedlicher Ansichten sein, da gibt es verschiedenste Positionen. Und jetzt ist gewissermaßen zu diesem Fluchtpunkt 1990 noch der Fluchtpunkt 2014 oder 2022 getreten. Und wieder stellt sich möglicherweise Ostpolitik sozusagen in einem anderen Licht dar. Wandel durch Annäherung, wie viel Annäherung, was bedeutet diese Annäherung, wer zahlt den Preis für diese deutsch-sowjetische, deutsch-russische Annäherung, sind das nicht immer wieder, das ist ja fast sozusagen so eine historische Entwicklung, die ostmitteleuropäischen Staaten, Polen nicht zuletzt. Also das ist ganz interessant, wie hier sozusagen neue Flucht, neue Sehpunkte, auch Perspektiven dann der historischen Analyse, auch in unserem Kontext jetzt Ostpolitik der Regierung Brandt, verändern.
Ja, vielen Dank. Das zeigt ja auch doch mal sehr schön, wie mir auch durch solche Gedankenspiele im Grunde die geschichtstheoretischen Dimensionen mitverhandeln können. In diesem Sinne hätte ich jetzt auch noch eine vielleicht etwas provokantere Frage oder etwas stärker ins Gedankenspiel führende. die sich anknüpft in die Frage, wenn man mit kontrafaktischer Geschichte arbeitet, ist es ja oft, entweder ist am Ende alles anders oder am Ende ist doch alles sehr ähnlich, wie es eigentlich auch tatsächlich war. Und jetzt mit Blick auf unser Szenario heute habe ich da mir das jetzt auf eine bestimmte Weise zurechtgelegt, nämlich die Frage, Sie haben vorhin beschrieben, wie Brandt 1974 dann auch müde scheint und die Guillaume-Affäre eigentlich nur der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn er jetzt 72 aus dem Amt geschieden wäre, hätte er möglicherweise vielleicht Anfang der 80er oder Ende der 70er ein Comeback haben können, gerade mit dem Blick auf die Stimmung im Land, gerade auch mit dem Blick darauf, dass Sie beschrieben haben, dass letztlich viele der Politik und der Policy-Entscheidungen letztlich doch weitergegangen wären, aber vielleicht langsamer. Und es ist ja auch die Willi-Wahlen, die Sie beschrieben haben. Also es gab offensichtlich auch viel Begeisterung für ihn als Person, die dann ja auch weniger abgenutzt worden wäre, sozusagen, um durch so etwas wie zum Beispiel ein Guillaume-Skandal. Hätte er ein Comeback haben können und wie hätte das ausgesehen?
Ja. Na, er hatte ja eine Art Comeback. Also, wenn man, selbst wenn man jetzt nicht von 72 redet, sondern von 74, ursprünglich beabsichtigt war dieser Rücktritt 74 sozusagen nur nach 16 Monaten in der zweiten Kanzlerschaft ja nicht. Und Brandt bleibt zunächst mal ja auch Parteivorsitzender, er bleibt SPD-Vorsitzender. Und er ist aber dann doch schon in den frühen 80er Jahren, aber dann auch seit 82, nach dem Regierungswechsel eben von Schmidt zu Kohl, ist er doch ja präsenter denn je. Und ein ähnliches Szenario kann man sich doch im Grunde vorstellen, gerade auch, weil eben Brandt das muss man nun wirklich sagen, der charismatische Politiker ist, der er eben ist, ein Politiker, der sehr stark eben auch in der Lage ist, Stimmungen auch nicht nur der Gesellschaft, allgemein der jungen Generation wahrzunehmen. Also wenn wir uns an Brandt erinnern, so in den Jahren ab 1979, 80, auch vor dem Hintergrund NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstungskrise, wie er doch dann sozusagen fast, im Gegensatz und in zum Teil ja heftigen Konflikt auch mit Helmut Schmidt, derjenige ist, der die SPD sozusagen erneut reformiert, der sie öffnet, auch angesichts natürlich des Aufstiegs der Grünen. Das spürt er sofort, was sozusagen diese neue Partei für die SPD auch bedeutet, im Blick sozusagen auf jüngere Wählerinnen und Wähler. Also da erleben wir ja ein Comeback, eine Art Comeback Willy Brandts in den Jahren um 1980, der die SPD vor allem dann seit 82 doch öffnet, auch für andere, für neue Themen, nicht nur das Friedensthema. Dafür ist Brandt eben auch besonders glaubwürdig, auch das Umweltthema und die weitere Frage sozusagen der gesellschaftlichen Demokratisierung. Also dass Demokratie sozusagen immer als einen Prozess zu verstehen, das Emanzipatorische, das nicht endet, zu betonen. Dafür steht ja Brandt und das sorgt im Grunde ja auch dafür, dass er fast bis ans Ende seines Lebens, auf jeden Fall auch nochmal deutlich in die 90er Jahre hinein, sozusagen eine ganz zentrale politische Figur, nicht nur für die SPD, sondern für die Bundesrepublik alt und neu eben bleibt. Also insofern glaube ich, spricht sehr viel dafür, auch schon bei einem Machtverlust als Kanzler 1972, dass Brandt nicht völlig in der Versenkung verschwunden wäre, sondern im Gegenteil weiter eine ganz, ganz wichtige Stimme, vielleicht sogar noch wichtiger sozusagen als der gestürzte, der illegitim gestürzte Kanzler sozusagen aus der Position auch hätte politischen Einfluss und politische sozusagen Sprache hätte generieren können.
Vielleicht da nur als Anschluss nochmal die Frage, denn Sie haben den Kniefall von Warschau angesprochen. Für die Ikonografie der Bundesrepublik ist dieser Kniefall ja ganz zentral. Also davon geht ja eine enorme Botschaft aus, sozusagen ein Bekenntnis der Verantwortung für den Nationalsozialismus, ein Bekenntnis aber auch für eine friedliebende Bundesrepublik. Sie haben es eben gesagt, die gut mit ihren Nachbarn leben möchte. Von Brandt ist ja auch bezeugt der Satz, Frieden ist zwar nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. nichts, hat er gesagt. Also diese besondere Verantwortung für ein friedliches zusammenwachsendes Europa. Davon geht ja enorm viel aus. Wenn es diese Ikonografie nicht gegeben hätte, mit Blick auf Brandt nochmal, ist das nicht, also ist das sozusagen, hätte es einen Ersatz für dieses, für diese ikonische Bild geben können, was für die Bundesrepublik so, ja, so stilbildend für die 70er und 80er Jahre geworden ist?
Also der Kniefall ist ja vor dem zeitlich vor dem Misstrauensvotum angesiedelt, ist aber sozusagen ganz wichtig. Und man kann sich auch kaum einen anderen Politiker, kaum eine andere politische Persönlichkeit vorstellen, die zu dieser symbolischen Geste in der Lage, glaubwürdig in der Lage gewesen wäre. Kein Rainer Barzel, aber auch in der Sozialdemokratie, kein Helmut Schmidt beispielsweise. Es ist Brandt, der mit seiner Biografie eben der Emigrant, der Exilant sozusagen in der Lage ist, zu dieser spontanen Geste. Es ist ja nach allem, was wir wissen, tatsächlich eine spontane Geste, eine nicht, das können wir heute kaum noch glauben, sozusagen eine nicht geplante, nicht vorab inszenierte Geste, sondern eine spontane Handlung, die aber mit ihm und nur mit ihm diese Glaubwürdigkeit gewinnt, vor allem auch international, wohingegen, darüber hatten wir ja gesprochen, national in der Bundesrepublik das Echo ja sozusagen ganz anders, viel geteilter, viel kontroverser ausfällt, damit aber auch sozusagen die Verwerfungen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und ihre Wirkungen, ihre gesellschaftlichen Wirkungen eben weit über 45 hinaus werden darin ja nochmal deutlich, diese Art und Weise des unterschiedlichen Umgangs, des unterschiedlichen Verhaltens zur nationalsozialistischen Vergangenheit. Also dafür steht Brandt wie kein anderer. Und ich sehe tatsächlich auch nicht einen anderen Politiker und auch nicht eine andere Möglichkeit, sozusagen diese Botschaft auch der Versöhnung, aber auch der Demut und der Entschuldigung so zu vermitteln, so ausdrucksstark zu vermitteln, wie es nun tatsächlich Willy Brandt zu tun in der Lage war.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch heute, was uns wirklich in unterschiedliche Richtungen geführt hat. Und ich denke, diese ganze Thematik in ihrer Breite auch sehr schön aufgefaltet hat. Wir danken Ihnen ganz herzlich dafür, Herr Professor Konze. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank.
Der Podcast, ja, danke schön, über kontrafaktische Geschichte.